Deepfakes und KI-generierte Inhalte sind auf sozialen Plattformen allgegenwärtig. Wie man sich dagegen schützt und was man da tun kann, genau darum geht's heute. Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich habe heute mit Chiara Cesaro-Tadic gesprochen. Sie ist freie Journalistin und Investigativreporterin und beschäftigt sich genau mit dieser Frage, wie man Deepfakes erkennen kann, welche Methoden man anwendet und wie man sich am besten davor schützt. Viel Spaß mit dieser Folge. Chiara, bevor wir über die großen Fälle sprechen, ich würde gern mit dir erstmal mit einer Grundsatzfrage anfangen. Was sind Deepfakes überhaupt? Wir alle kennen die Bilder vom Papst in der Balenciaga-Jacke, aber eben auch gefälschte Audioclips, die Wahlen beeinflussen, Sora-Videos, die durch die Nachrichten kursieren. Ist das alles dasselbe oder muss man da eigentlich differenzieren?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das mittlerweile so inflationär benutzt wird und dass man sich so ein bisschen die Frage stellt, ist jetzt jedes KI-generierte Bild oder das so ein bisschen manipuliert ist ein Deepfake oder nicht? Mhm. Ich glaube, jeder benutzt es auch so ein bisschen anders. Also ich habe jetzt zur Vorbereitung auch nochmal geguckt. Es gibt jetzt nicht die eine Definition, an der sich alle orientieren. Ja. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, dass Deepfakes eigentlich verfälschte Bilder, Videos und Audios sind, wo es darum geht, sozusagen Menschen zu verfälschen. Mhm. Also bei einem Bild oder bei einem Video wird häufig einfach sozusagen der Kopf ausgetauscht und einfach auf jemand anderen, auf einen anderen Körper zum Beispiel draufgesetzt. Und bei Audios ist es dann so, dass man die Stimme von jemandem nimmt und versucht, also dem andere Worte gibt. Also ein Politiker soll irgendwas sagen und man nimmt dann diese Stimme und manipuliert es sozusagen so, dass es sich anhört, als hätte der Politiker was gemacht. Und was man aber vielleicht einmal als Einordnung sagen muss, ist, das ist in der Politik ein total großes Ding, da werden wir später sicher auch drüber reden. Ja. Gleichzeitig ist es aber, es gibt keine komplett zuverlässigen Zahlen, aber ich glaube ungefähr 90% der Deepfakes sind eigentlich Pornos oder sexuelle Inhalte, die sozusagen gedeepfaked werden. Das ist ein riesiges Fass, das beeinflusst jetzt vielleicht den Journalismus nicht direkt. Aber häufig wird es vor allem dafür missbraucht.
Ja, krass. Das passiert wahrscheinlich dann auch einfach nicht so sichtbar im öffentlichen Diskurs, sondern eher dann irgendwo, wo sozusagen die Menschen sich dann da solche Sachen austauschen. Vielleicht aber nochmal zu den Beispielen zurück. Ich glaube, diesen Papst in der Balenciaga-Jacke, den kennen wahrscheinlich fast alle. Ist das aus deiner Sicht ein Deepfake?
Ja, ich würde sagen schon.
Ja.
Genau, weil du da eigentlich so dieses Phänomen hast, der Kopf des Papstes wird entweder halt auf diesen Mantelkörper draufgesetzt sozusagen oder halt andersrum. Ja. Ich würde es als Deepfake bezeichnen.
Also man erkennt die Person als solche, als den Papst und das Bild ist aber künstlich generiert worden.
Ja, genau. Oder der Kopf wurde in ein Bild rein manipuliert sozusagen, ja.
Gleichzeitig ist das sozusagen, glaube ich, von vielen als eine Art Satire vielleicht auch wahrgenommen worden.
Ja.
Ein künstlerisches Spiel damit. Er hat ja mit so einem Balenciaga-Mantel an.
Ja.
Würdest du sagen, denn es gibt dann so unterschiedliche Ebenen, wo das stattfindet, dieses Deepfaken? Weil ich könnte ja auch zum Beispiel jetzt mal mich in eine KI packen und mir andere Kleidung anziehen oder einen neuen Hut aufsetzen oder sowas. Das ist ja potenziell auch ein Deepfake, aber ich würde sagen, das ist jetzt ja keine Dimension, wo ich jetzt mir persönlich jetzt schaden würde, wenn ich sozusagen mich mal in unterschiedlichen Outfits generiere.
Ja, ich glaube, sowas wie der Papst oder wenn du das jetzt bei dir machen würdest, das ist einfach irgendwie lustig. Und das zeigt ja auch, KI kann auch Spaß machen oder zur Unterhaltung dienen sozusagen. Dann gibt es natürlich irgendwie so Fälle, die betreffen Individuen. Das sieht man jetzt einmal zum Beispiel, wenn Deepfakes als Pornos gemacht werden, sozusagen. Also wenn der Kopf von einer Person auf einen anderen Körper draufgesetzt wird, wenn das dein Kopf ist, dann ist es ziemlich scheiße so. Und aber auch bei so Sachen, die du sicher auch kennst von diesen ganzen Scam-Geschichten. Also dass man Deepfakes baut, dass zum Beispiel eine Alice Weidel in einer Talkshow angeblich ein Geheimnis über die beste Anlegerstrategie verrät. Und dann Leute das sozusagen irgendwie glauben und dazu verleitet werden, irgendwo zu investieren und dann halt Tausende von Euro verlieren im schlimmsten Fall. Mhm. Das ist dann irgendwie so eine individuelle Ebene, wo man sagen kann, das kann negative Konsequenzen haben. Und dann gibt es natürlich noch diese politische Ebene, würde ich sagen, wo dann halt ein Zelensky über den Krieg oder über Russland Sachen sagt, die eigentlich gar nicht so stimmen und natürlich ein komplettes Kriegsgeschehen beeinflussen können. Oder das, was wir gerade hatten, eine Audiospur bei einem Politiker irgendwie manipuliert wird.
Absolut. Ja. Wir wollen ja heute auch vor allem auch darüber sprechen, was das für eine Herausforderung für Medienhäuser ist, auf verschiedenen Ebenen mit KI-generierten Inhalten und potenziellen Deepfakes dann auch umzugehen und natürlich auch darüber sprechen, wie dann auch Deepfakes auf Wahlen Einfluss nehmen können. Bevor wir da reingehen, noch mal einmal zum Begriff selbst. Du hast gesagt, Deepfakes sind eigentlich nicht nur das Hauptproblem oder nicht eigentlich das Hauptproblem, sondern es ist eigentlich nur ein Symptom von einem größeren Problem. Mhm. Und ich meine, wir sehen es gerade, die KI entwickelt sich rasant. Es war vor 2-3 Jahren noch sehr schwierig, überzeugend, sag ich mal, künstliche Inhalte zu bauen. Heute ist es kinderleicht, kann es eigentlich fast jede und jeder. Was meinst du, wenn du glaubst oder wenn du sagst, es ist nur ein Symptom von einem größeren Problem?
Was ich damit so ein bisschen meine, ist, dass, also Deepfakes sind ja auch, ist ja auch ein Teil von KI-generierten Inhalten, aber es gibt ja auch ganz viele andere KI-generierte Videos, Texte etc., die auch viel Falschinformationen sozusagen verbreiten. Also Deepfakes, aber auch andere Videos, die komplett neu generiert werden, wo jetzt nicht nur ein Teil verfälscht wird, ein Gesicht verfälscht wird oder so. Ja. Und gerade, also es gibt ja Zahlen, ich glaube, das wissen wir alle, ganz viele, vor allem junge Leute, nutzen Social Media zum Beispiel als Nachrichtenmedium. Und die gehen da halt dann durch und können nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt eigentlich ein Fake, was ist KI generiert, was ist irgendwie wahr. Und damit müssen, also wir müssen sozusagen, also der normale Nutzer, Nutzerin muss irgendwie erkennen, was das ist, und das beeinflusst natürlich auch unsere Arbeit. Also wenn wir ein Foto haben und das irgendwie in einem Film, in einem Artikel nutzen wollen, dann müssen auch wir sensibilisiert werden oder sensibilisiert sein, nutzen wir dieses Foto jetzt, ist es fake oder ist es nicht fake oder rutscht das jetzt irgendwie doch rein, und dann beeinflussen wir, also das ist ja dann in der Welt, genau.
Also ergibt sich eigentlich aus dieser Technologie, künstlichen Intelligenz, eine riesige Herausforderung, irgendwie herauszufiltern, welchen Quellen, welchen Informationen man noch vertrauen kann oder nicht.
Ja, gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Ja, lass uns da ein bisschen tiefer reinblicken. Du bist ja auch selbst als Journalistin tätig, beschäftigst dich mit der Frage. Wir haben zeitgleich in den letzten Wochen und Monaten mehrere Fälle gesehen, die auch durch die Presse gegangen sind, wo Medienhäuser, ich sag mal, jetzt drauf reingefallen sind oder wo es passiert ist, wo letztendlich passiert ist, dass KI-generierte Inhalte in die Veröffentlichung gekommen sind. Wie, lass uns vielleicht mal mit der Herausforderung nochmal anfangen. Also du sagst, Deepfakes sind das eine, Falschinformationen sind das andere. Was müssen Journalisten heute eigentlich alles beachten bei ihrer Recherche?
Viel. ja, also ich meine, fokussieren, wenn wir uns jetzt einfach mal auf Bilder und Videos jetzt als Beispiel fokussieren, in unserer Berichterstattung, dann schreibt man einen Artikel, man möchte dort Bilder mit einfügen, die müssen eigentlich immer nochmal komplett neu gecheckt werden. Es gab ja neulich diesen Fall, dass der Spiegel und andere Medien haben vom Iran-Krieg falsche Bilder veröffentlicht, die, genau, dann lesen Leute den Artikel, denken, hey, der Spiegel ist ein seriöses Medium, aber das Bild ist halt falsch und das kann auch falsche Aussagen über den Krieg dann sozusagen verbreiten. Worüber ich jetzt nochmal viel nachgedacht habe, ist, dass das bei Videoinhalten ja nochmal viel schwieriger ist. Also wenn ich jetzt eine Dokumentation mache von 30, 45 Minuten, dann brauche ich für jede Sekunde ein Bild. Und man kann sozusagen auf der Textebene ja ganz, ganz viel recherchieren, und dann sitzt du im Schnitt und dann gehst du halt in das Archivmaterial rein. Das heißt, du gehst zu einer Fotoagentur oder so, oder Bildagentur auch mit Videos, und guckst, ach, was gibt es denn für Fotos von Ereignis XY. Und dann gehe ich davon aus, dass das Bild, das ich mir von der Agentur ziehe, dass das richtig ist. Und ich habe auch keine Zeit in meinem Alltag leider oder in der Arbeit, jetzt von diesen 30 Minuten Film, die ich schneide, jedes einzelne Bild in jeder Sekunde sozusagen zu checken. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil dafür ist das Geld auch überhaupt gar nicht da. Und das ist aber eine Aufgabe, die irgendwie entsteht, wenn wir es nicht schaffen, dass wir uns auf die, auf zum Beispiel Fotoagenturen verlassen.
Ja.
Sozusagen.
Ja. Also, ja. Ich glaube, einerseits die Komplexität liegt dann darin, dass sozusagen eine endliche Ressource an Zeit ja nur zur Verfügung steht, um auch die journalistischen Inhalte dann zu erarbeiten. Und gleichzeitig Herausforderungen, dass wir auch noch mehr überprüfen müssen. Oder?
Ja. Ja.
Also genau. Dass sozusagen selbst die Nachrichtendienste, die Fotoagenturen potenziell eben auch nicht, den wir, können wir nicht mehr zu 100% vertrauen, oder? Würdest du sagen? Oder müssen wir die auch noch mehr überprüfen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wo setzt man an? Also vielleicht für Leute, die jetzt noch nicht oder die keine Journalistinnen sind. Eigentlich ist das ja so entstanden, dass als der Journalismus sozusagen komplexer geworden ist und internationaler, dass irgendwie klar war, Medien können jetzt nicht mehr in jedem Land, an jedem Ort irgendwie einen eigenen Fotokorrespondenten haben, der Fotos vor Ort macht. Und darum gibt es Fotoagenturen. Da gibt es dann Fotografen vor Ort, die machen ein Foto, schicken es an die Fotoagentur sozusagen. Das ist eine verlässliche Quelle. Und wenn wir hier einen Artikel schreiben oder einen Film machen zu einem Ereignis, dann macht man die inhaltliche Recherche und holt sich das Foto halt sozusagen dazu von dieser verlässlichen Quelle. Aber wenn jetzt sozusagen, es gab ja jetzt immer wieder Fälle, wo sozusagen gefakte Bilder von Fotoagenturen kamen, kann ich mich nicht mehr auf diese Quelle verlassen. Aber weil dieser Weg sozusagen so komplex ist, kann ich mich jetzt auch nicht einfach hinstellen und sagen, ich finde jetzt raus, woher das Bild original ist. Was immer eine gute Idee ist, weiß, woher das Video ist, weiß, woher ja das Foto ist.
Das heißt also, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen konkreter.
Ja.
Du hast eben schon angesprochen, Berichterstattung zum Beispiel über einen Krieg.
Ja.
Da ist es ja auch oft genauso, wie du sagst, nehmen wir den Iran-Krieg als Beispiel. Es gibt kaum Korrespondenten vor Ort, es gibt kaum verlässliche Quellen. Das heißt, am Ende muss von außen ein Stück weit betrachtet werden, was da passiert. Wie würde man dann aus deiner Sicht am besten da vorgehen, wenn man eigentlich gar nicht so genau weiß, wem man jetzt noch glauben kann? Ne? Also vielleicht nehmen wir auch noch eine Dimension mit rein. Sicherlich sind sozusagen auch die einzelnen Kriegsparteien daran interessiert, eine gewisse Perspektive sozusagen, ein Narrativ auch da über die Bilder aufzubauen. Was sind vielleicht so, vielleicht fangen wir mal an mit den Werkzeugen. Du bist ja selbst quasi aktiv auch darin, solche Debunkings zu machen. Wie würde sowas aussehen?
Also ich glaube, was ein ganz, ganz großer Begriff ist mittlerweile oder schon seit ein paar Jahren, ist so ein bisschen dieses OSINT, also Open Source Intelligence, was eigentlich, wo du dir eigentlich, also du nutzt alle Informationen, die du irgendwie hast im Internet, die sozusagen öffentlich rumliegen in Anführungszeichen und versuchst damit Dinge zu begründen. Also man hat irgendwie ein Bild vom Iran-Krieg, da wurde was irgendwie zerbombt, das wurde KI gefälscht vielleicht, also mit der KI gefälscht und dann musst du Satellitenbilder beantragen und das zum Beispiel abgleichen etc. etc. Das ist zum Beispiel ein Weg, mit dem man das machen kann.
Ist es so eine Technik, würdest du sagen, OSINT? Oder was kann man unter dem Begriff verstehen?
Ja, genau. Also da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Recherche rein. Zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel würde es einfach sozusagen so ein bisschen, glaube ich, es geht einfach darum, dann mit dieser Technik Bilder zu verifizieren auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig ist irgendwie klar, dass das nicht jeder kann oder dass man das, es ist nicht super schwer, aber du musst es lernen, du brauchst Übung, du brauchst Zeit. Und gerade jetzt so in Bezug auf Deepfakes zum Beispiel, gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Tools, mit denen man, wenn ich jetzt ein Bild auf Social Media zum Beispiel gefunden habe, ich denke jetzt gerade an dieses Beispiel ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, aber als Trump verhaftet wurde angeblich. Mhm. Das war ja zum Beispiel, ist sehr viel rumgegangen auf Social Media und Leute scrollen dann und denken, krass, Trump wurde verhaftet. Mhm. Meistens denkt man das, überprüft das nicht weiter und scrollt dann einfach weiter sozusagen. Ja. Wenn man das jetzt ernsthaft überprüfen wollen würde, könnte man jetzt auch, es gibt mittlerweile unterschiedliche Tools, mit denen man sozusagen gucken kann, ist das ein Deepfake oder ist das ein generell KI-generiertes Bild bei dem, was manipuliert wurde. Im Generellen muss man dazu aber sagen, es ist gar nicht so einfach, mit diesen Tools umzugehen, okay. Weil ja.
Ich glaube, viele wünschen sich ja so das eine Tool, ja. Also wahrscheinlich alle Redaktionen ja. würden sich das eine Tool wünschen, ja. mit dem man erkennt, ob ein Bild KI generiert ist oder nicht. Gibt es das aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Tools, die schon ganz gut da drin sind.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Image Whisperer, es gibt Hive als Beispiel oder True Media. Die das alle machen, also kannst du ein Foto oder ein Video hochladen und das zeigt dann zum Beispiel so einen Score an, ist das KI generiert oder nicht.
Mhm. Und ist es, was ist so dein Erfahrungswert? Wie trifft es zu oder nicht? Oder?
Ich glaube, es gibt bei manchen wird dieser Score angezeigt und bei anderen werden so Heatmaps erstellt. Was heißt das? Das heißt, wenn ein Bild manipuliert ist, also jedes Bild hat so einen Grundrauschen als einfach in diesem Bild sozusagen.
Das ist dann so auf Pixel-Ebene. So
genau.
Wirklich so. Okay. Mhm.
Und die KI geht dann mit einem Algorithmus drüber und schaut, ob es Teile gibt, die sozusagen aus diesem Grundrauschen rausfallen. Mhm. Und das ist ein Hinweis dafür, dass das KI generiert oder manipuliert ist. Mhm. Und wenn du das Bild dann hochlädst und die KI das machst, dann bekommst du eben diese Heatmap und alles, was dann zum Beispiel rot ist, könnte ein Indiz dafür sein, dass da was manipuliert worden ist. Mhm. Im Generellen ist aber meine Erfahrung so ein bisschen, dass die Tools eher zu viel anschlagen als zu wenig. Mhm. Und dass es dann eben gar nicht so einfach ist. Dann, also ich habe auch mein echtes Bild hochgeladen und da waren halt auch Teile rot.
Ja.
Und dann ist man halt so ein bisschen so, okay, gucke ich mir das jetzt nochmal genauer an. Mhm. Also bei dem echten Bild nicht, aber es ist gar nicht so einfach, die zu interpretieren sozusagen.
Mhm. Also es kann irgendwie eine Hilfestellung sein, aber man kann sich nicht 100% blind drauf verlassen.
Ja, so, ich glaube, so kann man das sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Indiz und ich glaube, es ist auch was, was man lernt. Desto öfter du es machst, desto mehr weißt du, wie du damit umgehst auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ich glaube, wir Journalistinnen müssen noch viel mehr damit. Also ich glaube, die wenigsten machen das.
Ja, ja.
Ja.
Glaubst du, dass das so ein genereller Skill ist, den man als Journalistin dann erwerben muss? Jetzt in der Zukunft, dass man so OSINT-Methoden sich aneignet? Oder glaubst du, es ist eher so, dass man so spezial, so die, ich meine, die klassischen Faktencheck-Abteilung, die gibt es ja schon ein paar Jahre, ne? Das Thema Fact-Checking ist ja schon nicht erst seit KI da. Aber ich glaube schon, es bekommt gerade schon mal eine neue Dimension, oder? Also es sind eher so Teams, die am Ende dann irgendwie dafür zuständig sind? Oder dass es schon auf der individuellen Ebene eher was ist, was man macht?
Beides.
Beides. Okay,
ja. Also ich glaube, dass, also man sieht ja so zwei Sachen. Und zwar einmal muss, glaube ich, jede Redaktion muss lernen, damit umzugehen. Egal, also Journalismus ist ein breites Feld, ich will jetzt nicht sagen alles, aber ich glaube, die meisten Redaktionen müssten mit Bildern arbeiten, mit Videos und auch Texte können ja KI-generiert sein.
Ja.
Und die brauchen einen Workflow, wie sie zuverlässig überprüfen können, ob das ein Fake ist oder nicht. Den gibt's, glaube ich, in wenigen Redaktionen. Und ich glaube, was man dann auch noch sieht, ist, dass es natürlich irgendwie immer mehr Leute gibt, die sich darauf wirklich spezialisieren. Und dann wirklich auch ins Internet gehen und gezielt nach Fakes zum Beispiel suchen. Und jetzt nicht, also nicht, ich habe ein Ereignis, ich möchte ein Bild beantragen und gucke jetzt noch mal kurz, ob das Fake ist, sondern wo es wirklich darum geht, Dinge zu debunken.
Ja.
Und das sind aber dann eher keine News-Redaktionen, sondern
Recherche-Teams. Ja. Du bist ja auch Teil von solchen Recherche-Teams, unter anderem bei Die Spur.
Mhm.
Wie geht ihr da vor? Wie ist so euer Arbeitsflow?
Also ich glaube, was man generell so ein bisschen sieht bei unterschiedlichen Redaktionen oder Formaten, für die ich schon gearbeitet habe, ist, dass es entwickelt sich so ein bisschen so eine neue Art von, ja, von Formaten, dass die versuchen, diese Recherchewege, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also sei es dieses OSINT, man geht mit Quellen um, die man irgendwie sieht, oder dieses, wie kann ich ein gefaktes Bild erkennen, auch an Zuschauer und Zuschauerinnen sozusagen zu bringen und dann die auch so ein bisschen mit in diesem Rechercheprozess zu nehmen. Mhm. Das sieht man bei Die Spur vom ZDF. Ich arbeite auch noch für ein neues Tagesschau-Format, Rabbit Hole, das das ganz gezielt macht, also das sich nur darauf fokussiert. Viele kennen wahrscheinlich Bellingcat, die das schon seit Jahren perfektioniert haben irgendwie.
Was ist Bellingcat, für die es nicht kennen?
Für die, die es nicht kennen. Das ist ein Recherchenetzwerk, das eigentlich, ich weiß gar nicht genau, wann das gegründet wurde, aber das ist es so ein bisschen der Stern am Himmel, sagt man das so?
Mhm, ja.
Die das sozusagen mit am besten können, dieses OSINT, diese Verifikation, von der wir sozusagen gerade reden. Der Gründer hat angefangen, damals, als es sozusagen gerade so als Methode sozusagen irgendwie hochgekommen ist, auch ganz viel, glaube ich, im Krieg in Syrien und so zu verifizieren. Und daraus ist dann irgendwann dieses Recherchenetzwerk sozusagen entstanden. Ja, so der Goldstandard, würde ich mal sagen.
Okay. Ja. Okay, das heißt, wir sehen, es gibt sozusagen so einzelne Units, die sich dann nochmal dediziert darauf spezialisieren, die sicherlich nicht sozusagen alles abdecken können, was berichtet wird. Dafür ist wahrscheinlich der Aufwand auch dann zu groß, oder? Das heißt, bei diesen Teams, da konzentriert ihr euch wahrscheinlich dann auf einzelne Fälle und Episoden, oder?
Ja. Genau, und ich glaube, das ist halt auch das Krasse, wenn ich so ein Video verifizieren möchte, ernsthaft, dann kann das Tage dauern.
Ja.
Also wir hatten neulich einen Fall von einem Video, das hat ein Kollege von mir recherchiert, aber ich habe das mitbekommen. Da ging es um zwei Männer, die gesagt haben, dass sie in Iran gereist sind aus Hamburg und dort kämpfen wollen. Mhm. Da und sich sozusagen der terroristischen Organisation oder einer terroristischen Organisation anschließen. Und es war ein Video, da haben die geredet und im Hintergrund war ganz viel verschwommen. Mhm. Und man hat immer nur so kleine Zeichen gesehen. Und wir haben uns ganz lange gefragt, oder der Kollege, ist das ein Fake? Oder wurde da, also gibt es diese Männer wirklich und die haben sich in einen anderen Hintergrund rein manipuliert? Sind die wirklich dort vor Ort? Und bis wir das sozusagen geolokalisiert haben, also rausgefunden haben, wo die sind und sicher waren, dass das ein echtes Video ist, das hat Tage gedauert. Mhm. Und das kann man halt nicht immer leisten.
Das kann, und so wie ich dich jetzt verstehe, wir haben eben über die Tools gesprochen, können das eigentlich auch nur Menschen leisten am Ende, oder? Oder kann man das automatisieren? Kann man irgendwann ein Bellingcat Agent bauen?
Oh, das wäre cool. Würde ich nehmen. Ich glaube, es ist so eine Mischung, weil was wir ja schon sehen, ist eigentlich, dass bei diesen Tools, von denen wir gerade kurz gesprochen haben, dass KI zum Teil dabei hilft, KI-Fakes zu identifizieren. Das wirkt erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch. Ich glaube aber nicht, dass es ein Widerspruch ist, weil das Papstbild, das du am Anfang angesprochen hast, das wurde erkannt unter anderem, weil die Finger so ganz komisch abgeknickt waren. Mhm. Er hat was in der Hand gehalten und man hat gesehen, dass das nicht sauber ist. Ich glaube, es gab am Brillenrand auch noch so ein paar Probleme. Und Leute, die sich so ein bisschen damit auskennen, die können das erkennen. Ich glaube aber, ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass in 2 Jahren ungefähr KI so gut sein wird, dass ich jetzt nicht einfach noch gucken kann, hat die Person 5 Finger sozusagen.
Ja.
Und dann brauchen wir Tools, KI-Tools auch, die uns dabei helfen, das zu erkennen. Mhm. Aber es braucht Menschen, die wissen, wie man mit diesen Tools umgeht sozusagen.
Ja. Ja, also ich glaube auch, das wird zunehmend schwieriger. Die Modelle werden immer besser. Also, dass man es zumindest mit dem bloßen Auge
eigentlich
kaum noch erkennen kann mittlerweile. Ja.
Ja. Mhm. Also, es ist eigentlich ein bisschen erschreckend. Ich möchte jetzt nicht so viel so ein dunkles Szenario aufbauen, aber ich glaube schon, dass wir dann ein sehr großes Problem haben, auf das die Journalistinnen und auch Redaktionen vor allem strukturell nochmal sie viel stärker darauf fokussieren müssen, um da Strukturen aufzubauen, die halt funktionieren.
Mhm. Wenn du jetzt auf andere Redaktionen blickst, also nicht, du hast schon gesagt, nicht alle Fälle können quasi durch spezielle Teams dann gelöst werden, aber trotzdem wollen sich alle, glaube ich, darauf vorbereiten, dass man sowas so gut wie möglich vermeidet.
Ja.
Was wären so aus deiner Sicht die wichtigsten Maßnahmen, die man machen müsste als Medienunternehmen?
Also ich glaube, man müsste auf jeden Fall so Standards entwickeln, wie wenn, zumindest wenn man Fotos und Videos aus Social Media zum Beispiel zieht. Mhm. Oder einfach aus dem Internet und es nicht von einer gesicherten Quelle sozusagen ist, der ich vertrauen kann, dann muss eigentlich ein Standard dafür entwickelt werden, dass man die alle checkt.
Ja.
Es gab diesen Fall, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, dass das Pentagon, also es gab so einen Deepfake, oder das ist keine Person, aber es gab einen Fake, dass das Pentagon angegriffen wurde.
Mhm.
Und es wurde auf X verbreitet von einem Account, der war angeblich verifiziert und der hat Bloomberg in einem Titel. Und das ist ja ein Medienunternehmen. Und Leute haben dann, die haben das geglaubt, die haben kurz im Titel gesehen.
Das ist so ein Bloomberg-Fake-Account gewesen,
genau.
Quasi, ne? Der irgendwie auch das im Namen hatte.
Genau, der hatte das im Namen.
Ich glaube, ich habe das.
Und du scrollst so durch, du siehst oben Bloomberg, du siehst diesen blauen Haken und du siehst dieses Bild. Und Leute sind dann halt so, krass, scheiße, wir haben hier einen Angriff.
Mhm.
Genau, und man dachte halt, das ist von einem verifizierten Medium, aber das war es nicht, weil es halt eben ein Fake war.
Mhm.
Und ich glaube, auch sowas darf halt dann nicht mehr passieren. Also man muss wirklich sehr, sehr, also man braucht diese Kontrollschleife, zumindest bei Bildern aus dem Internet, sag ich jetzt mal so grob.
Ja,
ja. Genau das gleiche natürlich bei Audios.
Ja.
Ja.
Jetzt, wie blickst du auf so Fragen? Also ich, das eine Beispiel ist mir jetzt noch so ein bisschen, hängt mir noch so ein bisschen im Kopf mit den beiden Männern, die dann in den Krieg gehen wollten. Weil die Frage, die ich mir stelle, ist, blicken wir jetzt zum Beispiel auf diesen Pentagon-Fake, dann stellt sich mit der Zeit relativ schnell raus, dass das halt Fake ist, weil nach einem Tag oder so gibt es eine Gegenberichterstattung, die sagt, das Pentagon ist noch völlig heile. Das kann nicht sein. Also ich habe irgendwie als, sag ich mal, normaler Mensch, der sich über Medien informiert, habe ich relativ schnell genug Signale, die mir sagen, das ist eigentlich nicht passiert. Die Geschichte, die du eben gesagt hast oder auch ähnliche, wo aus meiner Sicht natürlich auch ein großes Problem dann existiert, ist die Fälle, wo wir eigentlich nicht so genau am Ende wissen, ob das Fake ist oder nicht.
Ja.
Also sozusagen, aber trotzdem ein Stück weit eine Narrativbildung vielleicht dann auch stattfindet, ne?
Ja.
Also, wie ist das eins der größten Themen, die wir eigentlich angehen müssen? Ist das, oder wie blickst du da drauf?
Gute Frage, schwierige Frage.
Ja.
vielleicht einmal noch mal ganz kurz zu diesem Pentagon-Ding. Ich glaube, ich verstehe total, was du meinst. Es kommt oft bei den Leuten, manchmal bei den Leuten an, dass das ein Fake ist. Aber manchmal halt auch nicht.
Mhm.
Und dann muss man, also ich glaube, es gibt keine Zahlen dazu, aber wenn halt bei 80% ankommt, einen Tag später, das war ein Fake, wir haben das debunked.
Mhm.
Aber das ist ja auch eine Bubble, die das dann debunked sozusagen. Dann denken 20% das vielleicht immer noch. Bei diesem anderen Fall von diesen zwei Männern, was du gerade gesagt hast, ja, ich glaube, das hat eine ganz krasse, also das ist eine total große Gefahr. Und gleichzeitig, was mich total erstaunt hat, zwei andere Kollegen von mir haben eine Recherche gemacht, da ging es darum, um ein Fake-Video, das ein AfD-Politiker veröffentlicht hat, auf dem man ältere Menschen, die standen vom Supermarkt und die haben darüber geredet, dass sie zu wenig Geld haben, um über die Runden zu kommen. Und unten drunter wurde dann so ein bisschen gegen, also wurde dann eben sozusagen kritisiert, dass aber Ukrainerinnen und andere und Migrantinnen sozusagen das Geld bekommen und die älteren Deutschen das eben nicht.
Mhm.
Ja. Und das ist ein Video, das am Anfang nicht KI gelabelt war, dann haben die Kolleginnen ihn konfrontiert und dann hat er ein KI-Label draufgesetzt und trotzdem gab es unten drunter Kommentare, dass Leute halt gesagt haben und auch er selber, der AfD-Politiker, hat das gesagt, naja, aber es passt ja in mein Narrativ und in mein Weltbild.
So, ja.
Also das ist zwar jetzt kein echtes Video, diese Leute gibt es nicht, aber eigentlich stimmt das ja, was die sagen, weil den Rentnerinnen wird ja wirklich das Geld weggenommen, weil das Migrantinnen bekommen. Mhm. Und ich habe das so davor noch nie gesehen und ich war so, das bedeutet, selbst wenn wir jetzt mal eine einheitliche Regelung für alle KI-Videos müssen gelabelt sein, wenn eine Plattform sagt, das muss so sein, also alle KI-generierten Inhalte, dann kann das egal sein, weil das auf die Leute anscheinend, dass sie es trotzdem glauben, weil es lustig ist, weil es in ihr Weltbild passt etc. Und das ist was, wo Plattformregelungen, Politikregelungen, guter Journalismus halt nicht hinkommt. Also der kommt da nicht an. Und dafür habe ich leider keine Lösung.
Schade.
Das wäre zu schön.
Ja, absolut spannend und treffend. Also aus meiner Sicht dann natürlich diese Begriff der Echo Chamber wird ja eigentlich nochmal absolut befeuert dadurch, oder?
Ja, 100%. Und ja, ich meine, man sieht das auch, aktuell gibt es in Deutschland noch keine Regelung dafür, ob zum Beispiel auch Wahlkampagnen KI gekennzeichnet werden müssen. Also wenn die KI generiert ist, das soll ab August 2026, soweit ich weiß, der Fall sein. Aber da ist es ja genau das Gleiche. Das hat man im Ungarn-Wahlkampf auch gesehen. Du kannst ein KI-Bild von deinem Gegner generieren und das aufhängen. Und Leute, die den Politiker oder die Politikerin eh schon scheiße finden, denken dann, ja, es ist ein scheiß Typ.
Hieß im Umkehrschluss aber auch natürlich, dass sozusagen das reine Labeling als KI generiert dann gar nicht mehr ausreicht, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, also dafür habe ich keine Lösung. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir leider ja noch nicht mal an dem Punkt sind, wo alles, was KI generiert, das KI gelabelt wird. Ja. Und das ist auch ein bisschen deprimierend, dass man denkt, okay, selbst wenn wir das schaffen, kann das immer noch Konsequenzen auf die Leute haben. Aber ich glaube, es gibt auch noch einiges zu tun, um überhaupt erstmal Leuten klarzumachen, was jetzt ein KI-generiertes Bild oder ein Deepfake ist und was nicht.
Ja, absolut. Also das eine ist wahrscheinlich die Grundlage fürs nächste.
Ja.
Ja. Okay. Wir haben eben schon, über Kriegsberichterstattung gesprochen, wir haben Thema Wahlen jetzt angerissen. Es gibt auch einige Beispiele, wo du in deiner Recherche gesehen hast, dass Wahlen auch versucht wurden, wo es versucht wurde, Wahlen zu beeinflussen durch Deepfakes. Wie sortierst du das ein? Vielleicht kannst du auch ein bisschen einordnen, welchen Einfluss das hatte. Ich glaube, die Ukraine ist ein Beispiel.
Ungarn, ja.
Ungarn, ja. Und die Slowakei, glaube ich, auch.
Ja.
Welche Rolle das in Wahlkämpfen spielen kann?
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass man das nicht klar messen kann.
Ja.
Ich habe vom ZDF Zahlen gesehen, also bei der Slowakei war das zum Beispiel so, dass der eine politische Kandidat, über den wurde ein Fake-Audio, Deepfake sozusagen veröffentlicht, in dem gesagt worden ist, dass er sagt da angeblich, dass er Stimmen kaufen möchte.
Okay.
Und das waren, also nach laut ZDF haben das 500.000 Wählerinnen erreicht, das ist ein Fünftel der Wählerinnen in der Slowakei. Der andere Kandidat hat dann auch gewonnen. Man weiß jetzt natürlich nicht, welchen Einfluss dieses Deepfake hatte. Aber ich finde es einfach krass, dass das Politik beeinflusst. Also, dass so auch mittlerweile sozusagen Politik gemacht wird, unter anderem, weil es halt keine ganz klaren Regeln gibt. Und im Wahlkampf in Ungarn hat man das auch ganz krass gesehen, dass die Partei von Orbán, aber auch irgendwie Agenturen, die sozusagen gar nicht offiziell zur Partei gehört haben, angefangen haben, Deepfakes zu veröffentlichen, über die Oppositionspartei sozusagen. Hier ist die Wahl ja für die Oppositionspartei sozusagen ausgegangen und Orbán hat verloren. Aber auch da weiß man jetzt sozusagen nicht, wie das Ergebnis beeinflusst worden ist und was und wie nicht. Ja.
Konntet ihr da in eurer Recherche feststellen, inwiefern dann auch versucht wird, in den jeweiligen Ländern da so gegenzuwirken? Also wird das wahrgenommen und wird das versucht, dann im öffentlichen Diskurs dann zumindest sichtbar zu machen?
Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie in Ungarn jetzt zum Beispiel die Regelungen sind. Mhm. Man sieht es ja in Deutschland, das, was ich gerade kurz angesprochen hatte, dass KI-generierte Inhalte in der Politik auf jeden Fall ab im August 2026 gekennzeichnet werden müssen. Ich glaube, das ist der Versuch, dagegen zu wirken und irgendwie Regeln aufzustellen. Und gleichzeitig sieht man ja bei diesem ganzen Oberbau von Regeln für Plattformen, für die Politik, diesem EU-AI-Act, dass ich das Gefühl manchmal habe, dass es zu langsam ist, weil die Entwicklungen einfach so schnell sind. Der wurde ja 2024 verabschiedet und hat aber dann noch so diesen Umsetzungszeitraum von ein paar Jahren, was ja auch klar ist, es dauert, bis Sachen implementiert sind. Aber ja, seitdem sind die Techniken und die Tools natürlich schon wieder viel besser geworden.
Ja. Das, die Technologie bremst da nicht. Und zumal natürlich auch dann Europa mit dieser Regelung relativ allein dasteht.
Ja.
USA und China wesentlich unregulierter sind.
Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen schief ist, aber es ist so ein bisschen wie bei Klimapolitik. Mhm. Wenn die EU jetzt irgendwie krasse Regeln oder Gesetze sozusagen sich dafür entscheidet oder verabschiedet, dann denkt man so, naja, aber USA hat aber trotzdem noch einen krassen CO2-Ausstoß, was soll ich machen? Und so ist bei KI-Regelungen ja auch, weil das ja sehr miteinander zusammenhängt.
Ja. Wir haben jetzt über Redaktionen gesprochen, wir haben auch gelernt über quasi diese Spezialteams, wo du auch Teil von bist. Vielleicht können wir zum Abschluss noch ein bisschen darauf schauen, was wir als MedienkonsumentInnen dann eigentlich so tun können. Also du hast eben schon angesprochen, viele junge Menschen, auch mittelalte Menschen, glaube ich, konsumieren halt auch viele Nachrichten und News in sozialen Medien heutzutage, wo das Problem wahrscheinlich gegenwärtig ist. Hast du so ein paar Hacks, wie man sich irgendwie da besser gegen schützt oder was man machen sollte?
Ja, aus deiner Sicht? Also ich kann gerne mal ein paar Tipps geben und gleichzeitig, ich habe das gestern gedacht, als ich unnötig auf Social Media hing am Abend und da irgendwie durchgescrollt habe und mir dann bei einem Video hängen geblieben bin und so dachte, ist irgendwie super viel random Video, also Fotos, die da jetzt so drüber geklatscht sind und viel Overvoice und ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie echtes ist. Und das war auch irgendwie Popkultur, keine Ahnung, also jetzt nicht irgendwas Politisches. Und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich müsste man das kurz checken. Und dann war ich natürlich zu faul, weil ich habe jetzt keine Lust, dann von meinem Handy an den Laptop zu gehen, mir die Quelle anzuschauen, etc., etc. Wer von uns macht das schon? Wenn es nicht unser Job ist.
Ja.
Ich glaube aber gleichzeitig, dass es wichtig ist, dass man immer wieder im Kopf hat, das kann jetzt ein Fake sein. Also alleine schon, glaube ich, diese Sensibilisierung, dass das, was ich gerade konsumieren kann, falsch sein kann, ist super wichtig, weil ja, je nachdem, auf welcher Plattform uns ja ganz viel auch reingespielt wird von Leuten, denen wir nicht folgen.
Also so eine Art Grundskepsis, die man vielleicht ein bisschen mehr ausbauen sollte oder so?
Ja, ich glaube, das ist gut oder das sollte man. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen, gerade funktioniert es zum Teil noch, guck bei Fotos und Videos genau hin, das, was wir mit den Fingern hatten. Und wenn man es richtig ernst meint, kann man natürlich irgendwie immer einen Screenshot machen. Man kann den über Bilderrückwärtssuche zum Beispiel, gibt es ganz viele Tools über Google kann das.
Wie geht das, Bilderrückwärtssuche? Kannst du kurz erklären?
Ja klar, ich mache ein Foto oder ich nehme einfach das Foto. Und zum Beispiel bei Google das ist jetzt nicht das beste Tool, aber das einfachste unter anderem, gehe ich in der Google-Suchleiste, ist nebendran so ein Button, wo ich Bilder hochladen kann. Und da drücke ich drauf, dann lade ich das Bild hoch. Und dann wird mir gezeigt, ob dieses Bild schon anderweitig verwendet worden ist. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel sehen, ach krass, das Bild gibt es schon seit 2023. Dann wird es ja jetzt nicht gerade gestern passiert sein.
Okay, also auch wieder klassisch irgendwie Kriegsereignis oder sowas.
Ja.
Und dann wird irgendwie so ein...
Genau.
Und ich glaube, das passiert sehr, sehr häufig, oder? Dass dann so alte Bilder irgendwie... aus dem Kontext gerissen wieder. Ja.
Öfter als man denkt. Und das war auch ich glaube, das war der Iran-Krieg, auch schon der Fall, dass dann einfach Bilder von einem Angriff aus einem anderen Land irgendwie genommen worden sind, vor Jahren. Und als Laie in Deutschland sehe ich ja keinen Unterschied.
Ja.
Bei bestimmten, bei einer Topografie, wie die Landschaft aussieht, etc.
Ja.
Und wenn man es dann richtig, richtig motiviert ist, kann man natürlich auch diese Tools nehmen, von denen wir vorhin gesprochen haben und überlegen, ob man das Bild da hochlädt und schaut, ist das KI generiert, ist es ein Deepfake, ja.
Und sich im Zweifel dann an euch wenden.
Oder an uns wenden, genau.
Wenn es einen spannenden Fall gibt.
Und auch einfach gucken, also es hilft manchmal auch einfach, auf Google zu suchen.
Ja.
Und dann gibt es meistens auch im besten Fall schon irgendwelche journalistische Teams, die sich zum Beispiel darauf fokussiert haben, die einen Artikel dazu veröffentlicht haben.
Ist ja so ein bisschen vielleicht auch so dieses eigentlich nur Kopf anschalten oder so, ja, ne? Also die Grundtugenden irgendwie kritisch, ja, zu bleiben, nachzudenken, oder? Würdest du sagen, das ist eigentlich, steckt es schon in uns drin, wir vergessen es nur manchmal oder sind dann, wie du sagst, zu faul oder irgendwie,
ja,
gerade keine Lust, alles zu überprüfen?
Es ist sicherlich eine Grundtugend irgendwie, aber ich verstehe eben auch total, dass man manchmal auch faul und nachlässig sein möchte sozusagen. Mhm. Und dann eben nicht motiviert ist, diesen ganzen Schritten sozusagen nachzugehen. Ja.
Klar, ich glaube, das geht ja allen Menschen so, ne? Dass man irgendwie auch Momente hat, wo man eigentlich sich nicht mit dieser Frage beschäftigen möchte, ja, ist das jetzt echt oder nicht, ja, sondern eigentlich diese Medien ja konsumieren möchte und unvoreingenommen, ja, und sich da eher drauf einlassen möchte. Und ja, diese, also aus sagen meiner inneren Perspektive ist das irgendwie die kritische Haltung, die baut ja auch eine Distanz auf ein Stück weit,
ja,
oder?
Ja, und das ist einfach anstrengend, immer diese, ja, Haltung sozusagen in sich zu kultivieren bei jedem Video, das ich gucke. Da wäre es natürlich auch super cool, wenn es klare Regelungen geben würde, was jetzt KI generiert ist und was nicht. Facebook zum Beispiel möchte das oder schreibt vor, dass KI-generierte Videos und Audios gekennzeichnet werden, aber Bilder nicht. Finde ich jetzt nicht so klar. Das ist dann wieder diese Plattformfrage.
Ja, absolut. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Wir sind alle vier auf Social Media, trotzdem arbeiten wir beide für Medienhäuser. Wie blickst du in der heutigen Zeit darauf, auch einfach aus deiner Perspektive, jetzt nicht unbedingt als Mitarbeiterin, sondern auch als einfach als Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt? Wie wichtig ist das, dass es eben Medienhäuser, Medien gibt, die sich, ja, diese Mühe machen, noch Sachen zu überprüfen?
Ich bin jetzt natürlich ein bisschen gebiased, wie du gesagt hast, weil ich auch für die Medien arbeite. Ich würde aber sagen, dass das eigentlich unerlässlich ist, weil es passieren auch Medienhäusern Fehler. Aber wenn wir überlegen, welche Nachrichten und auch KI-Flut wir gerade im Internet haben, ist das irgendwie auch klar. Auch wenn ich mir hoffen würde, dass sie sich noch ein bisschen besser aufstellen, die Medienhäuser. Und ich würde immer sagen, guck dir lieber die Tagesschau-Seite an, guck auf spiegel.de oder wo auch immer.
Im Hamburger Abendblatt.
Oder im Hamburger Abendblatt. Und nehm gerade wichtig politische Informationen jetzt als Beispiel lieber von dort.
Ja.
Ja, weil die sind auf jeden Fall mit einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig und auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, muss man sagen.
Ja. Und es ist der Anspruch, oder? Also es ist ja auch unser, ja, Anspruch, eben dafür zu sorgen, dass das richtig ist, ja, was wir erzählen.
Ja, und ich glaube, wenn Redaktionen und Medienhäuser diese Kurve schaffen und sich dort wirklich nochmal ein bisschen besser aufstellen, dass sie dann auch nochmal neu an Relevanz sozusagen gewinnen, weil es immer weniger zuverlässige Quellen sozusagen gibt und dann zuverlässigere Quellen natürlich wieder der wichtige Anlaufpunkt sozusagen sind. Mhm. Das wäre meine Hoffnung.
Ja, meine auch. Vielleicht noch eine letzte Frage.
Ja.
Wie du in die Zukunft blickst. Also ich glaube, jetzt ist es schon eine große Challenge, wenn man die unterschiedlichen Entwicklungskurven übereinander legt und auf die nächsten 2, 3, 4 Jahre blickt. Was überwiegt da? Also glaubst du, wir werden vielleicht eher reifer oder bist du eher ein bisschen
skeptisch? Meinst du das in Bezug auf vor allem Medienhäuser, Social Media, alles?
Ja, ich würde jetzt prinzipiell immer drauf schauen, ja, wie sich unsere Medienwelt wandelt. Ne?
Also, ja. Ich habe schon noch sehr stark die Hoffnung, dass sich Redaktionen lernen, sich so aufzustellen, dass sie damit umgehen können. Und gleichzeitig weiß ich, wie schwer es ist, weil Geld eigentlich eher gestrichen wird und noch mehr Aufgaben sozusagen dazukommen, wenn man alles nochmal gegenchecken muss.
Ja.
Aber das ist ja eine Aufgabe, die ihr macht, die auch andere Leute, beim NDR gibt es Leute, die dafür verantwortlich sind, wirklich zu zu versuchen, dass alle Leute in den Medienhäusern abgeholt werden, wie man mit KI umgeht, dass es klare Leitlinien gibt und dass Leute eben auch dafür sensibilisiert werden in den Redaktionen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das schneller geht. Ich kenne alle Leute, die ich kenne, die in unterschiedlichen Medienhäusern in diesem OSINT-Bereich arbeiten, in Verifikation, in diesem Verifikationsbereich oder Fact-Checking, sind mit Arbeit überhäuft, kriegen auch andauernd Anfragen von anderen Journalistinnen in dem Medienhaus. Aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung.
Okay, also wir kriegen es irgendwie in den Griff als Medienhäuser und als Medienkonsumenten schaffen wir es ja vielleicht auch da zu lernen, mit der neuen Technologie umzugehen.
Ja.
Oder wie blickst du darauf? Also wenn du jetzt quasi, ne, sagen wir jetzt, du willst nicht für ein Medienhaus arbeiten, sondern einfach nur Medien
konsumieren.
Glaubst du auch, dass sozusagen da einfach so ein Entwicklungsprozess stattfindet, dass man dazu lernt, dass man reifer wird, dass man oder dass man irgendwann nur noch in seinen Echo Chamber ist, in seinen Bubbles und
ich glaube, also ich hoffe, um ehrlich zu sein, mittlerweile ein bisschen, dass sich was bei den Plattformen ändert, weil eigentlich ist das ja ein totaler Widerspruch. Also es gibt ja auch immer wieder so diese Debatte, Influencer, Influencerin, wird das bald zum Beispiel nicht mehr geben, weil es gibt mittlerweile Fake-Influencer oder wenn sich Personen einfach irgendwo so tun, als wären sie in Dubai, dann brauche ich ja keine echte Person mehr, der ich Geld gebe, damit sie nach Dubai fährt sozusagen. Und das ist ja eigentlich gar nicht im Interesse der Plattform, der Social-Media-Plattform.
Weil die Plattform eigentlich dann auch völlig an Wert verlieren, oder?
Genau. Ja. Mhm. Und ich hoffe eigentlich, einfach aus ihrem eigenen Kapitalismusgedanke, den man ja auch kritisieren könnte, dass da Regelungen kommen, die irgendwie klarer sind.
Ja. Okay. Die Hoffnung bleibt.
Die Hoffnung bleibt. Wie guckst du da drauf?
Ja, gute Frage. Also wenn ich auf die KI-Modelle blicke, dann mache ich mir, also finde ich das spannend als Nutzer und aus einer rein technischen Perspektive, aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive macht mir das schon auch Sorgen, weil ich einfach sehe, wie einfach und gut das funktioniert. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass wir komplett KI-generierte Videos werden Realität werden in nicht allzu ferner Zukunft, die auch so gut sind, dass wir sie gerne anschauen werden. Und wir brauchen klare Regeln dafür. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich. Wir müssen das einordnen. Wir müssen wahrscheinlich auch als Rezipienten lernen, damit umzugehen, mit dieser neuen Realität, die eben vielschichtiger ist. Also jetzt hast du mich was gefragt, jetzt fange ich an zu reden.
Ja, ich bin auch interessiert in deiner Antwort.
Ich glaube, wir, wenn man es quasi historisch einordnet und vergleicht mit anderen Epochen, in denen sich die Medientechnologie sehr disruptiv verändert hat, dann sieht man oft, dass große Angst damit einhergeht. Einführung von Film und Film und Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts. Haben viele geglaubt, das ist sozusagen der Untergang der Kunst, weil Bilder davor gemalt wurden, und am Ende entwickelt sich in den meisten Fällen eine Art Umgang mit dieser neuen Realität, wie Medien dann auch funktionieren. Meine Hoffnung ist, dass wir das eben auch tun. Ob das wirklich so kommen wird, dass wir sozusagen einen reifen und aufgeklärten und vernünftigen Umgang mit der Technologie hinbekommen, das müssen wir, glaube ich, noch zeigen, als sozusagen Menschheit.
Ja, total.
Ja. Die Gefahr besteht nach wie vor, dass es auch sehr stark missbraucht werden kann. Das ist sozusagen nicht zu negieren. Das ist einfach da.
Ja, und auch vor allem gerade dieser Punkt, dass selbst wenn Leute wissen, dass das KI ist, sie es trotzdem glauben wollen, weil es sie selber bestätigt, ist eigentlich das, was mir mit am meisten Angst macht irgendwie. Weil dann kommen wir halt mehr, was du vorhin gesagt hast, in diese Echo Chambers.
Ja.
In denen wir ja schon sehr stark sind.
Ja.
Ja.
Chiara, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. War ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt über OSINT und was man alles tun kann, um sich vor Deepfakes zu schützen und sie zu debunken. Ich wünsche dir alles Gute mit deinen Projekten.
Danke. Und,
bis bald.
Ja, bis bald. Danke für die Einladung.